Liebe? Deine Nächste.
Nicht zu hören?
Ja.
Mir ist wichtig, dass das Deine verstanden wird. Du solltest deine Nächste lieben oder du, nein, es geht ja um mich. Es geht um dich. Jeder hört diese Predigt für sich alleine. Nicht für den Nachbarn oder für den Bruder, der daneben sitzt und denkt, der muss sich was ändern. Wir hören leicht mit diesen Ohren für andere. Es ist viel leichter. Schon mal gemerkt? Ja, also ich habe das schon gemerkt. Es ist viel leichter für den zu hören, wo man weiß, der hat ja irgendwo noch ein Problem. Ich habe ja keins. Aber wenn ich mit den Ohren höre, verpasse ich das Wichtigste. Und darum bitte, bitte, hört für euch. Und nehmt das mit, was der Herr vorbereitet hat, für euch. Die ersten, können wir den Vorhang schließen? Oder den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Unterhalten, dass es gut ist, wenn wir regelmäßig Zeit miteinander verbringen, ja? Jeder verbringt Zeit miteinander, natürlich. Sonst wird ja kein Ehepaar. Aber das regelmäßig und das Miteinander, die beiden Dinge gehören hier zusammen. Also mit Familienzeit, vielleicht wir haben wir jeden Abend zusammen, haben wir schon Leute gesagt, aber wichtig ist, dass es regelmäßig miteinander, als Paar, alleine Zeiten gibt. Einander zu vertrauen ist wichtig. Nicht nur erwarten, dass der andere mir vertraut, sondern ich muss auch ihr vertrauen. Das Einander ist wichtig. Dass wir achten. Ich muss achten. Nicht nur meine Frau muss achten. Nicht nur deine Frau oder dein Mann. Du musst achten auf deine Gedanken, auf deine Worte und auf deine Handlung. Wenn das beide machen, ich sage euch, der Himmel kommt auf die Erde. Das ist ein Teil der Berufung für jede gute Ehe. Und das ist am Passieren. Einige haben es schon erlebt, andere sind kurz davor. Und andere haben noch ein bisschen längeren Weg zu gehen. Seid nicht entmutigt. Jeder Weg beginnt bekanntlich mit dem ersten Schritt. Habt regelmäßig Sex. Oh, das war der provokante Punkt letztes Mal. Ja, aber regelmäßig heißt regelmäßig. Ihr müsst für euch rausfinden, was regelmäßig für euch bedeutet. Definiert es. Für den einen ist regelmäßig die Frequenz, für die andere ist es vielleicht die. Findet einen Weg, der für euch beide funktioniert. Und geht auch aufeinander zu. Liebe heißt sich geben. Was nicht nur heißt, dass der eine sich der anderen geben muss. Manchmal muss der andere auch geben, indem er verzichtet. Auch das ist geben. Pflegt geistliche Intimität. Alles Gute muss gepflegt werden. Und wenn ich geistlich keine Gemeinschaft habe, dann werden die anderen Bereiche auch zu kurz kommen. Manchmal sogar verkümmern. Und das Leben in permanenter Vergebung. Nicht nur mal vergeben und am nächsten Tag wieder daran erinnern, sondern vergebt permanent. Jeder weise Mensch, nicht nur die Christen übrigens, ich habe herausgefunden, dass das sogar andere verstanden haben, die Jesus gar nicht kennen. Die haben verstanden, wenn ich sofort vergebe, bleibt mein Herz frei von Bitterkeit. Und ein Herz frei von Bitterkeit ist fähig, Freude zu empfangen. Ist fähig, unbekümmert zu sein. Sorgenfreiheit kennenzulernen. Umso mehr natürlich, wenn wir Jesus haben und können all das Zeugs auf ihn werfen, weil das hat er uns angeboten. Legt all eure Sorgen auf mich und ich bin besorgt für euch. So, bis hierhin zu dem, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Wenn ihr diese Predigt verpasst habt, inzwischen steht sie online, hört sie euch an oder wenn ihr sie in CD-Qualität wollt, könnt ihr sie hier erwerben. Zum zweiten Teil, die zweiten sechs Werkzeuge, möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen aus Galater 6, Vers 7 bis 10. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Einfacher ausgedrückt, wenn du das Richtige beständig tust, hast du Erfolg. Das ist das, was die Bibelstelle sagt. Und dann sagt sie noch, das Richtige an allem zu tun ist eine gute Sache und das auch beständig zu tun. Und noch eine Steigerung davon ist, dass wenn ihr ganz besonders darauf achtet, das Richtige an den Menschen zu tun, die den gleich kostbaren Glauben haben wie ihr. An euren Geschwistern, wie das die Christen hier sagen. Bruder und Schwester im Herrn. An denen, die hier sitzen.
An denen?
Ja. Wärst du vielleicht gar nicht so drauf gekommen. Uns fallen ja immer andere Leute ein, die gerade bedürftig sind oder wo man denken, denen könnte man ja mal was Gutes tun. Aber tatsächlich sagt Paulus, das ist die erste Liga. Und wenn du dir die genau anguckst, dann gibt es noch einen engeren Kreis. Nämlich der, der unmittelbar mit dir zusammenlebt und glaubt. Oh mein Gott, meine eigene Familie.
Ja.
Es gibt Leute, die geben Tausende in die Mission und geben nicht mal ein Tausender im Jahr ihre Frau für Begleitung. Bah. Da ist was schiefgelaufen, wisst ihr? Das eine tun, das andere nicht lassen, ist in Ordnung. Aber ich sollte doch mein eigenes Haus pflegen. Wo fängt denn die Liebe an? Bei den Leuten, die mir am nächsten sind, die mir manchmal am wenigsten liebenswert erscheinen, weil ich sie am besten kenne. Weil ich ihre Schwächen am besten kenne, mich vielleicht über Dinge ärgere, die sie immer noch tun, auch nach 20 Jahren Ehe. Aber das ist meine Familie. Für die habe ich Verantwortung. Da fängt alles an. Wenn ich hier schon nicht sehe und segne, dann ist das andere schnell eine Heuchelei. Dass ich irgendwo anders fremde Leute segne, anstatt in meinem eigenen Haushalt anzufangen. Nun, eine Art zu segnen, in unserer Ehe auf jeden Fall, ist es, die fünf Sprachen der Liebe anzuwenden. Vielleicht habt ihr schon davon gehört, ein amerikanischer Psychologe und Familien- und Eheberater namens Gary Chapman hat diese fünf Sprachen erfunden, ist das falsche Wort, aber er hat sie herauskristallisiert aus seiner Beratungspraxis und hat festgestellt, dass jeder Mensch einen Liebestank hat in seiner Seele, der durch verschiedene Dinge aufgefüllt werden kann. Ist dieser Liebestank ganz leer, ist es eine Katastrophe. Die einen reagieren mit Depressionen, die anderen laufen weg, die dritten, die werden aggressiv, so verschiedene Reaktionsmuster, weil der Liebestank ist leer, ich fühle mich nicht geliebt. Ja, aber Gott liebt dich doch. Ja, aber ich fühle mich nicht geliebt. Mein Partner vermittelt mir nichts davon. Und er sagte, es gibt diese fünf Liebessprachen mit verschiedenen Dialekten, die jeder in einer gewissen Zusammensetzung spricht. Das heißt, jeder von euch, jeder von uns spricht eine oder zwei dieser Liebessprachen primär, also als hauptsächliche Liebessprache. Und wenn auf diese Weise mit dir umgegangen wird, dann füllt sich dein Liebestank wunderbarerweise auf. Nun, die Liebessprachen sind unterschiedlich. Und ihr werdet rausfinden, dass als Ehepaar ihr in der Regel nicht dieselben Liebessprachen sprecht. Das ist ein Phänomen, aber es ist auch wiederum erklärlich, weil die Gegensätze ziehen sich hier an, oder? Ich suche ja nicht die genauso ist wie ich. Ich will das Gegenstück. Jeder vernünftige Mensch sucht sich das Gegenstück. Und das heißt, da sind andere Liebessprachen oft präsent als in mir. Andere Prägungsmuster, weil diese Liebessprachen werden in der Kindheit schon festgelegt. Durch meine Erziehung, durch meine Eltern und so weiter kommt das zustande, dass ich auf diese Art und Weise Liebe empfange und auf die andere gar nicht. Ich möchte mir die gerne mit euch zusammen angucken. Es gibt ein Buch darüber, hier vorne liegt es auch. Wir haben hier neue Bücher dazugelegt. Die Hälfte ist neu, die andere Hälfte ist von letztem Mal. Alle Titel findet ihr auf den beiden Handouts. Jeweils die Hälfte auf dem Handout 1 und Handout 2. Also wer sich da weiter vertiefen will, ihr findet diese Bücher in unserem Buchshop. Erste Liebessprache, Zweisamkeit. Ich fasse das jetzt alles sehr zusammen, man kann da sehr viel länger drüber reden. Nur, dass ihr wisst, die Dinge gibt's und ihr findet euch vielleicht schon potenziell in dem einen oder anderen wieder. Zweisamkeit heißt, ich brauche Zeit zu zweit. Das ist vom Spaziergang bis hin zum Kurzurlaub, bis hin zu anderen Aktivitäten, die man nur zu zweit macht. Das sind die Momente, wo der Liebestank von jemandem gefüllt wird, der das braucht. Mit anderen Worten, bekommt er das nicht oder sehr selten, dann läuft der Liebestank immer leerer. Und innerlich kommt wirklich eine Leere rein und Unzufriedenheit und Launigkeit. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass euer Ehepartner vielleicht deswegen oft so launig ist, weil sein Liebestank ständig auf Reserven fährt? Ich hatte früher einen Mofa, mit dem bin ich zur Arbeit gefahren. Da gab es diesen Schalter, konnte ich auf Reserve umstellen. Und ich wusste, wenn ich den Schalter betätige, wird es Zeit, irgendwo eine Tankstelle zu finden. Sonst 10 Kilometer oder so, dann war das Ding leer. So, und das ist bei uns nicht viel anders. Wir brauchen mehr als Reserve, okay? Nicht immer nur einen Liter tanken, um dann wieder bis zur nächsten Stadt zu kommen. Zärtlichkeit. Ihr ahnt schon, hier steckt jetzt mehr drin als nur Zweisamkeit. Menschen, die diese Liebessprache sprechen, reagieren auf Zärtlichkeiten. Auch auf Sex. Sex ist eine Form davon, aber eben nicht die einzige. Das kann eine Massage sein, das können einfach Berührungen im Alltag sein, die einem so gut tun. Da habe ich viel drüber gelesen, was Berührungen mit einem Menschen machen. Das ist fantastisch. Das macht ganz viel, viel mehr, als man denkt, sich regelmäßig einfach nur zärtlich zu berühren. Kinder brauchen das von den Eltern. Und ich sage dir, die Eltern brauchen es auch. Und eben dann optimalerweise vom Ehepartner. Lob und Anerkennung, dritte Liebessprache. Das sind Menschen, die eben nicht nur, ah komm, lob mich, sondern die daraus was ziehen. Wenn mir jemand sagt, ich habe was gut gemacht, dann fördert das nicht meinen Stolz in erster Linie, sondern es macht mich satt. Ich fühle mich geliebt, ich fühle mich bestätigt. Die Frau, die gelobt wird für ihr Essen, was sie Tag für Tag kocht, oder für die drei Waschmaschinen, die sie jeden Tag für ihre Familie reinigt, die da mal Lob bekommt, das geht nicht nur runter wie Öl, das macht den Liebestank voll. Das ist wichtig. Ja, aber ist doch selbstverständlich, ist doch ihr Job. Ja, und? Der Mann, der von der Arbeit kommt, Tag für Tag, vielleicht einen handwerklichen Beruf hat und schuftet, gerade bei dem Wetter draußen. Wie gut tut das, wenn die Frau sagt, du, ich wollte ihm einfach mal Danke sagen. Ich finde es so klasse, dass du das durchziehst. Dass du nicht krank feierst, wie es viele machen, wenn es mal schwer ist. Und du ziehst es durch, du gehst, du bringst das Geld nach Hause jeden Monat. Und das Jahr für Jahr. Du sorgst für uns so gut als Familie. Ich möchte es so respektieren, so achten, was du da für uns tust. Wie gut tut uns Männern auch sowas, oder? Und auch den Frauen, die arbeiten, gehen genauso. Dass wir diese Selbstverständlichkeiten nicht selbstverständlich lassen. Und wenn du diese Sprache sprichst, ist das für dich wesentlich, dass du sowas mal zu hören bekommst, ab und zu, besser öfters. Geschenke. Auch hier. Geschenke sind eine tolle Sache. Jeder mag Geschenke. Wenn da jemand stehen würde und sagen, ich habe mein Auto zu schenken, würden viele Hände hochgehen. Geschenke ist eine coole Sache. Aber es gibt Menschen, die macht es satt. Die füllt den Tank. Das muss auch nicht immer teuer sein, das können kleine Sachen sein. Eine kleine Blume, die auf dem Weg gepflückt und mitgebracht wird, kann so ein Geschenk sein. Eine Lieblingstafel Schokolade oder mal eine CD, wo man weiß, die Musik mag der Ehepartner. Das macht mehr als nur Geschenke. Meine Frau zum Beispiel spricht diese Sprache nicht. Ich habe Jahre gebraucht, das rauszufinden. Und viele, viele 10.000 Euro später habe ich es rausgefunden. Das ist überhaupt nicht ihre Liebessprache, das ist meine. Ich reagiere darauf, mein Liebestank geht hoch. Sie hat sich zwar gefreut, aber es hat für sie nicht ausgedrückt, dass ich sie liebe. Versteht ihr? Oh, find es früh raus, spart ihr ein bisschen was. Oder musst du das Budget erhöhen, ja, wie auch immer. Fünfte Liebessprache, Hilfsbereitschaft. Du hilfst jemandem, ganz praktisch. Das ist eine Sprache, die ich zum Beispiel fast gar nicht spreche, aber meine Frau ganz viel. Das habe ich auch eine ganze Weile nicht verstanden. Wenn sie Haushaltsreparaturen hat, ja, ich habe mir das schon irgendwo aufgeschrieben und 3 Wochen später hat sie mich dann nochmal erinnert. Und sie fühlte sich nicht geliebt. Es war nicht einfach nur eine Aufgabe, die ich schlecht gemacht habe, sondern es ging in ihren Liebestank. Und wo ich das gemerkt habe, jetzt geht's schneller, ja? So, also diese Liebessprachen haben echt Potenzial. Und wer sich damit beschäftigt, ich kann nur diese Literatur empfehlen, die gibt's auch für Liebessprache, für Eltern mit Kindern, für Freundschaften, für verschiedene Ebenen. Da gibt's ein ganzes Sortiment an Büchern und an Hilfsmitteln dafür, um da reinzukommen. Weil da ist viel Wahrheit drin und viel Hilfe, gerade auch für die Ehe, aber eben nicht nur. So, ich möchte dich ermutigen, dass du deine eigene Liebessprache lernst. Also dir selbst überhaupt mal ein Bild mal, vielleicht, wenn du nachher zu Hause bist, tausch dich doch mal mit deinem Ehepartner aus. Vielleicht sogar mit der ganzen Familie. Was ist denn eure Liebessprache? Die Dinge sind leicht zu merken, stehen auch auf dem Handout drauf. Und dann frag doch mal. Und vielleicht gibt es dann noch ein Aha-Erlebnis. Und du musst lernen, eine neue Sprache zu lernen. Das ist so ähnlich wie eine Fremdsprache, weißt du? Wenn du die Sprache der Zweisamkeit nicht wirklich sprichst, dann musst du es lernen. Dann musst du dich auf diese Ebene gehen, musst viel fragen und lernen und auch ein gutes Buch lesen drüber. Und dann lerne die Liebessprache deines Partners, wenn du deine eigene kennst. Du weißt vielleicht, dass Liebe eine Entscheidung ist und kein Gefühl. Einer der größten Irrtümer auf unserem Planeten. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, der Gefühle folgen. Alles andere ist zutiefst gelogen. Du wirst es rausfinden, wenn du da näher drüber nachdenkst. Wenn du Entscheidung triffst, ich liebe dich, das ist, was wir in unserem Eheversprechen gemacht haben, wenn ihr verheiratet seid. Das war eine Entscheidung fürs Leben, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Wow, was für eine Entscheidung. Viele Leute machen sich den Gedanken gar nicht, wie tief das geht. In guten wie in schlechten Zeiten. Mitte 20 macht man sich noch nicht Gedanken, wie das Leben vielleicht 40 Jahre später verläuft. Wie man dann vielleicht aussieht. Wie viel oder weniger Haare oder wie viel oder wenige Kilos dann da sind. Welche Eigenschaften da sind, wo vielleicht andere körperliche Schwierigkeiten da sind. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja, es ist eine Entscheidung. Und du kannst dich jeden Tag neu entscheiden, deinen Ehepartner zu lieben. Und eine Entscheidung braucht immer Handlung. Stimmt's? Am besten, du drückst es hiermit aus. Immer wieder. Durch Worte und durch Taten. Dass du wirklich liebst. Auch wenn der andere gerade vielleicht sich biestig verhält oder gerade nicht so, wie er es eigentlich dann verdient hätte. Sei dankbar, dass du nicht bekommst, was du verdienst. Wir würden alle arm aussehen, wenn Gott uns das geben würde, was wir verdienen. So lasst uns mit anderen auch gnadenvoller umgehen. Vor allem mit denen, die am nächsten sind, die wir oft am ehesten verletzen. Also Liebe ist eine Entscheidung. Nehmt den Satz bitte mit. Hab die richtigen Grundannahmen. Das heißt, geh immer vom Besten aus. Geh immer davon aus, dein Partner will das Beste. Auch wenn es völlig konträr aussieht. Könnten wir euch jetzt ein paar Geschichten erzählen. Am Eheseminar wieder. Nächstes Jahr. Sei immer auf das Positive konzentriert. Versuch negative Dinge nicht überzubewerten. Viele Ehen sind nur darauf ausgerichtet, all die negativen Dinge immer wieder hochzuheben. Natürlich in dem Willen, dass es endlich sich ändert, aber manches ändert sich auf die Weise gerade nie, sondern wird eher noch fester getreten und fester geklopft. Sprich doch oder behandle doch deinen Ehepartner so, als wäre er genauso, wie du ihn dir wünschst. Du meinst, ich soll ihn so lieben und so nett zu ihm sein, wie wenn er genauso wäre, wie ich ihn mir wünsche? Ja, das gibt's doch nicht. Probier's doch mal. 2 Monate. Die härtesten 2 Monate deines Lebens. Aber ich garantiere dir, die veränderndsten 2 Monate deines Lebens. Eure Beziehung wird nie mehr die gleiche sein. Garantiere ich dir. 2 Monate, das gelebt. Es funktioniert auch mit Kindern. Wenn du Kinder hast, die gerade eine schwierige Zeit gehen, behandle sie so, als wären sie die, von denen du träumst, dass sie es wären. Die werden vielleicht nicht so, wie du geträumt hast, aber eure Beziehung wird anders sein danach. Liebe wird wachsen. Verständnis wird wachsen. Suche immer Gelegenheiten, deinen Partner zu ermutigen und zu segnen. Das sind Gelegenheiten, Grundannahmen. Geh auf seinen oder ihren Urlaubswunsch ein, mehr als auf deinen. Ehre ihn oder sie vor anderen, wo immer es geht. Sprich niemals schlecht über deinen Partner, wenn jemand anderes dabei ist. Niemals. Mach das Gegenteil. Hofier. Mach Komplimente. Sag das, was du zutiefst meinst, auch wenn du es gerade nicht fühlst. Aber das ist doch dann gelogen. Es ist die Wahrheit, wenn du entschieden hast, dass es so ist. Wenn ich meiner Frau sage, ich liebe dich und ich fühle es in dem Moment überhaupt nicht, ist es zu Grund wahr, weil ich das entschieden habe. Vor 24 Jahren, als ich mein Hochzeitsversprechen gegeben habe, habe ich mich entschieden, sie zu lieben. Egal, was kommt. Also wer soll mich daran hindern, das immer wieder auszusprechen, sodass meine Gefühle auch nachkommen können und die das dann auch bestätigen, ist doch schön. Ihr werdet hier keinen verliebteren Mann finden in diesem Raum als mich. Und zwar in diese Frau. Und das hat was, das bilde ich mir jetzt nicht ein oder so, das kann jeder von euch haben, weil es hat was damit zu tun, was du aussprichst und wie du handelst. Und zwar über eine lange Distanz, nicht nur mal eine Woche probieren, sondern eine Lebensentscheidung. Und ich weiß, viele haben die getroffen, aber manche haben es wieder ein bisschen vergessen, dass das tatsächlich deine Entscheidung war. Mach sie fest, mach sie fest, mach sie fest, indem du es aussprichst und indem du es mit Handlungen unterfütterst. Sei du es im Zweifelsfall, der nachgibt. Sei du großzügig mit finanziellem Spielraum für deinen Partner. Das sind oft Dinge, wo es hängt. Ah, da ist kein Geld dafür da, was weiß ich, der Mann kauft sich das technische Schnickschnack und die Frau hat kein Geld, für eine neue Spülmaschine zu kaufen. Das darf nicht sein. Sei großzügig. Verteil das Budget immer zugunsten deines Ehepartners. Und wenn du die Frau bist, gönn doch deinem Mann mal Spielzeug, was du überhaupt nicht verstehst, warum das jemand braucht. Hab doch mal Spaß mit ihm, auch wenn du es nicht nachvollziehst. Das ist doch gar nicht wichtig, wenn das seine Liebessprache ist. Hey, geh ihm entgegen und ihr habt beide viel mehr Spaß in jeder Hinsicht. Denke vom Ende her. Mir hat es mal sehr geholfen, als ich vor einigen Jahren gelernt habe, vom Ende her zu denken, statt von jetzt zum Ende hin. Seitdem stelle mir immer wieder vor, mache das jedes Jahr mehrfach, wie an meinem 85. Geburtstag die Szene aussehen soll. was die wichtigsten Menschen in meinem Leben über mich sagen sollen, wenn die große Laudatio kommt. Was mein Pastor über mich sagen würde, meine Ehefrau, mein Chef, meine Kinder. Was sagen die Leute, die dann in meinem Leben begleitend waren bis jetzt? Was würden meine Eltern sagen, die dann schon im Himmel sein werden? Ja, 85, ich glaube, dann habt ihr das auch geschafft. Vielleicht auch noch nicht. Wir haben ein langes Leben vor. Und das hilft mir, von jetzt an Dinge zu verändern. Weil wenn ich für das und das bekannt sein will, dann gilt es jetzt, die ersten Schritte dahin zu unternehmen. Wenn ich liebevoll bekannt sein will, meine Frau zu lieben und meine Kinder zu lieben, dann muss ich anfangen jetzt damit. Sonst wird das keiner sagen oder ich werde lügen. Ich will keine Lügen an meinem 85. Du auch nicht, oder? Aber ich will gute Worte hören. Du auch? Ja, mach mal die Übung, denk mal vom Ende her. Und schreib mal auf, was sagen die Leute? Schreib für jeden einen Satz auf. Und es wird augenöffnend sein. Und du wirst von jetzt an Dinge anfangen zu verändern. Und es wird echt sein, es wirst du sein. Und du wirst am Ziel ankommen, wo du hin möchtest. Sei schnell im Vergessen. Nicht nur im Vergeben, auch im Vergessen. Erinnere niemals deinen Ehepartner an etwas, was ihr bereinigt habt. Komm da nicht mehr mit. Alte Kamellen, interessiert keinen mehr. Aber du hast doch vor einem Jahr gesagt. Hast du es mir vergeben? Ja, aber. Kein Aber. Vergeben hat kein Aber. Das Ding hat keine Rolle mehr und spielt keine Rolle mehr. Darf auch keine spielen. Sonst lädst du einen Geist von Sorge und Angst ein, der deine ganze Ehe infiltrieren wird. Wer will das? Wer braucht das? Ich brauche keinen Geist der Sorge und Angst. Ich lebe ein sorge- und angstfreies Leben. Seit vielen Jahren inzwischen. Und ich will da nie mehr hinter zurück. Ja, Sorgen und Ängste klopfen an, aber ich weiß, wo sie hingehören. Ins Kreuz. Da bleiben die kleben, die kommen nicht mehr zurück. Noch eine Bibelstelle, die das noch schöner ausdrückt als all meine Worte, das jetzt konnten. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie, allem hält sie stand. Das war eine andere Übersetzung von 1. Korinther 13.
Punkt Nummer 8. Lebt in der biblischen Ordnung. Alle, die gehofft haben, dass Epheser 5 nicht an die Reihe kommt, es kommt an die Reihe. Und es ist gut, weil das Wort Gottes ist gut. Amen? Amen. Ich lese den Abschnitt jetzt nicht. Ich fasse nur zusammen, was drin steht. Epheser 5, die Verse 22 bis 33. Da steht drin, ihr Männer, ihr Frauen macht mal so. Männer bitte nicht so machen jetzt, ja? Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Jesus die Gemeinde liebt. Lieber Mann, liebe deine Frau so, wie Jesus die Gemeinde liebt. Jesus hat sich selbst für sie dahingegeben. Jesus hat kein Macho-Dasein gepflegt in Bezug auf die Gemeinde. Eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde, sagt die Schrift. Jesus hat uns gezeigt, wie Liebe aussieht. Und lieber Mann, du hast das große Privileg und die große Verantwortung, diesem großen Beispiel hinterherzugehen in deinem Alltagsleben. Frauen, Männer, komm, also wenigstens 5 brauche ich, damit ich Glauben habe, dass ihr irgendwie auf mich hört hier. Okay. Ihr Frauen, nur wir Frauen hören, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Was heißt das? Und was heißt das nicht, ihr lieben Frauen? Das ist für manche wichtiger zu wissen, als was es heißt. Ihr dürft mithören. Ihr wisst, wie das gemeint ist. Die Bibelstelle, wo es steht, Männer, wenn du ein Mann bist, ist es deins. Und da, wo steht Frauen, wenn du eine Frau bist, ist es deins. Es geht nicht darum, deinem Mann die Bibel um die Ohren zu hauen. Sondern es geht darum, das zu lesen, was da drin steht und das dann an ihm zu tun und umgekehrt. Männer und Frauen sind gleichwertig. Es gibt viele Verzerrungen, die durch diese Bibelstelle gekommen sind. Die findet Gott genauso hässlich wie wir wahrscheinlich, hoffentlich. Sie sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. In unseren Tagen wird ja versucht, eine Ideologie durchzusetzen, die behauptet, Mann oder Frau sein ist alles Erziehungssache. Es gibt da keine wirklichen Unterschiede. Das ist totaler Käse. Setz deinen gesunden Menschenverstand ein, beobachte Menschen und du wirst feststellen, dass es Unterschiede gibt. Und das ist in Ordnung und das ist nicht falsch, weil beides ist gleich wert. Dieser Abschnitt, diese sogenannte christliche Haustafel, gibt uns ja eine ganze Reihe an Ordnungen, an Regeln, an Hinweisen. Faszinierend dabei ist festzustellen, dass 5 davon an die männlichen Haushaltsvorstände gerichtet sind. 2 von diesen Befehlen sind an die Kinder gerichtet, 1 an Sklaven und wie viel an Frauen? Gar keiner. Kein Imperativ im Grundtext für die Frauen. Da steht so etwas, das nennt sich Subjunktiv, sowas wie unser Konjunktiv, also diese Möglichkeitsform. Da wird also zum Ausdruck gebracht, dass es eine Hoffnung, einen Wunsch gibt, wie wir Frauen uns verhalten sollen dem Ehemann gegenüber. Und im Griechischen ist ein anderer Ausdruck vorneweg, der übersetzt wird, so dass. Also eigentlich könnten wir diesen Abschnitt wiedergeben folgendermaßen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, sodass sie sich unterordnen. Ich habe den besten Mann auf dieser Welt gekriegt. Und seine Liebe ist gewachsen in den Jahren. Er hat sich verändert, Jesus hat ihn verändert. Und mit jedem Jahr ist es leichter geworden für mich, mich ihm unterzuordnen. Und die Zeit der Machtkämpfe, die haben wir eigentlich, können wir das so sagen, die haben wir hinter uns gelassen. So, vielleicht taucht ab und zu mal ein Funke auf, aber es macht viel mehr Spaß, einander zu ehren und einander zuvorzukommen. Aber auch wenn dein Mann noch nicht so ist, kannst du ihn mit deinem Respekt, mit deiner Liebe und deiner Achtung ehren und ihm helfen, den Platz einzunehmen, den Gott für ihn hat. Diese biblischen Prinzipien sind kein Synonym für eine Macho-Herrschaft. Sie sind nicht gleichzustellen mit dem Fußmatten-Dasein der Ehefrau. Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass wir Frauen auch einen TÜV machen sollen für uns alleine. Und den Heiligen Geist zum Beispiel fragen, Heiliger Geist, wo habe ich durch Kontrolle, wo habe ich durch Manipulationsversuche, wo habe ich durch Fleischlichkeit es meinem Mann schwer gemacht oder unmöglich gemacht, seinen von Gott gewollten Platz einzunehmen? Wo habe ich mit diesem lustigen Bild gesprochen, gesagt, er ist das Haupt, aber ich bin der Hals, ne? So ich sag, wo es lang geht. So soll es nicht sein. Das ist hässlich, das ist verzerrt. Und Gott hat Männer anders gestrickt als uns. Und ich glaube, dass jede Frau sich gerne anlehnt, eigentlich, wenn Heilung da ist, wenn alte Geschichten aufgearbeitet sind, die es vielleicht blockieren. Aber eigentlich liegt es in uns drin, dass wir uns gerne anlehnen, dass wir gerne jemand haben, der nach vorne tritt, der auch die Familie verteidigt, der Nein setzt, der Grenzen setzt für die Ehe, für die Familie, der Dinge draußen hält, die nicht rein sollen und Dinge reinholt, auch durch Mut und mutige Entscheidungen, die hineingehören. Vielleicht habt ihr das beim Autofahren schon mal gemerkt, es ist viel besser, wenn nur einer das Lenkrad in der Hand hält. Es ist irgendwie viel entspannter letzten Endes, als wenn 2 daran rumzerren. Und selbst wenn der Mann genau dahin lenkt, wohin seine Frau ihn führt, hat er die Verantwortung vor Gott. Das ist schon fast ein bisschen gemein, ne? So, das heißt, wenn wir eine Entscheidung zu treffen haben, dann besprechen wir die und in 98,5% aller Fälle, oder? Wo sind wir? Treffen wir die gemeinsam. Und die 1,5% oder der Prozentsatz, der übrig bleibt, wo wir uns nicht einigen können, wo ich anders denke als er, da ist er dran. Und selbst wenn er dann sagt, ach, die Iris ist eine schlaue Frau, da bin ich schon ein paar Mal gut gefahren, als ich auf ihren Rat gehört habe, und er tut, was ich vorschlage, und wir stellen beide hinterher fest, es war verkehrt, ist er verantwortlich. Und wenn er in diesem Prozentsatz, in diesem kleinen Umfang der Fälle, wo wir uns nicht einig werden können, eine Entscheidung treffen und er macht es, wie er es für richtig hält, anders als ich denke, dass es gut wäre, und es ist falsch, ist er verantwortlich. Aber er bekommt auch das Lob und die Ehre und das Schulterklopfen vom Herrn, wenn es dann gut war. Dann sagt Gott, Bernd, hast du gut gemacht. Okay. Der Mann ist vor Gott zuerst für die Ehe und die Familie verantwortlich und das müssen wir respektieren. Und ich glaube, das können wir in Grenzen auch tun, wenn der Mann gar kein Christ ist. Weil Gott hat euch zusammengestellt. Ihr habt einander das versprochen. Und auch er hat von Gott das volle Potenzial bekommen, der Mann zu sein, um ein Segen zu sein für dich in der Ehe und für euch als Familie. Geistlich ist das natürlich schwierig und dann bist du, liebe Frau, gefordert. Und ich weiß vom Erzählen, wie herausfordernd das vielerorts ist. Aber dann halt es fest, halt das Lenkrad geistlich fest, da wo es dein Mann noch nicht erkannt hat. Aber lass dich lenken und respektiere ihn und vertraue ihm. Und letzten Endes, für mich ist Unterordnung eigentlich, anders ausgedrückt, Vertrauen in die Leiterschaft meines Mannes. Unterordnung gegenüber jeder Autorität drückt aus, ich vertraue, dass diese Autorität, weil sie von Gott kommt, etwas Gutes ist und darum für mich auch gute Frucht bringen wird. Und es zeigt uns, die wir Töchter Gottes sind, auch, wie sehr vertraue ich Gott wirklich, wie sehr vertraue ich dem Heiligen Geist in meinem Mann, wenn er Christ ist, dass der in der Lage ist, ihm zu sagen, rechts wäre besser als links. Es gibt Momente, wo du einfach schweigen solltest und beten solltest, Gott, hilf ihm, die richtige Entscheidung zu treffen, führ du ihn dahin, gib ihm die Gewissheit, was der richtige Weg ist. Und ich sage es noch einmal, weil ich gelernt habe, dass man das nicht oft genug sagen kann. Lieber Mann, versuch bitte nicht, deine Frau zur Unterordnung zu zwingen. Das ist ein Widerspruch in sich. Unterordnung ist nämlich nicht das äußerliche Kuschen und das Tun, was einer sagt, sondern es ist eine Herzenshaltung, die von innen kommt und sie kann nur geschenkt werden. Sie kann nur geschenkt werden und sie ist immer freiwillig. Sonst ist es angstmotiviert, durch Druck entstanden, aber das fördert nicht eure Einheit, kannst du dir vielleicht selber denken, sondern das macht sie kaputt. Und auch du, liebe Frau, schieb deinen Mann nicht dahin und sag ihm nicht, wenn du mich lieben würdest, wie Jesus deine Gemeinde liebt, dann würdest du morgen mit mir shoppen gehen oder keine Ahnung, oder die Kinder 7 Tage die Woche fertig machen und deine Arbeit kann so schlimm ja gar nicht sein. Und versteht ihr, wir versuchen einander nicht zu drücken, sondern einander zu beschenken. Ich habe mich entschieden, darauf zu vertrauen, dass Gott meinen Mann in die Lage versetzt hat und immer mehr versetzen wird, mich und unsere ganze Familie zu schützen und zu leiten. Und auch dein Mann, Bernd hat eben gesagt, schau auf das Positive, der hat das. Mindestens in Form eines Samenkorns in sich drin, dieses Potenzial. Genau der wunderbare Ehemann und Leiter und auch geistliche Leiter eurer Familie zu sein. Wir Frauen, wir können Gehilfin sein und auch das ist kein abwertendes Wort. Es wird in, ich glaube, über 200 Fällen in der Bibel der gleiche Begriff für Gott verwandt. Der Heilige Geist zum Beispiel ist unsere Hilfe, unser Beistand. Das gleiche Wort wird hier benutzt, um die Frau in Relation zu ihrem Mann zu beschreiben. Also du kannst Gehilfin sein oder Hindernis. Du kannst nörgeln und meckern oder du kannst ihn beim Gutes tun erwischen. Du kannst ihn in Entscheidungsfindungsprozessen unterstützen und ihm auch erlauben, Fehler zu machen. Dürfen Männer Fehler machen? Ja. Dürfen Männer weinen? Ja. Müssen wir sie dafür fertig machen? Bitte nicht. Sondern wir lieben sie. Und wir sehen auch das große Stück Verantwortung, was Gott ihnen gegeben hat. Ich habe mich entschieden, ich möchte nicht tauschen. Und ich freue mich an meinem Frausein und fühle mich nicht herabgesetzt, sondern ich fühle mich gesegnet, weil Gott dafür gesorgt hat, dass da einer ist, den ich anfassen kann, den er gesetzt hat, um mich zu schützen und vor mir zu stehen.
Ja, ihr lieben Frauen, habt Gnade mit uns Männern. Vor 14 Jahren habe ich mal eine große Transaktion in Sand gesetzt, richtig viel Geld verloren, hoher fünfstelliger Betrag ins Minus gerutscht, der Familienkasse. Und ich weiß, ich war schuld. Ich habe im besten Wissen und Gewissen auch mit den allerbesten Motiven gehandelt, aber ich habe einen Fehler gemacht. Und den auszubügeln hat uns fast 6 Jahre gekostet, all das Geld zurückzuzahlen, um wieder auf den grünen Zweig zu kommen, wenn man so schön sagt. Gott hat uns getragen all die Zeit. Es war nicht wirklich so schwer, aber es war für mich ein ganz schönes Erlebnis zu sehen, wie meine Frau hinter mir stand, obwohl ich einen Fehler gemacht habe. Sie hat mich nicht verlassen, sie hat nicht jeden Tag geschimpft, wisst ihr? Ich habe sie an meinem Kontoauszug gesehen und an den monatlichen Zahlungen, wie, was für Konsequenzen es hat. Sie hat es mit mir ausgehalten und mit mir getragen. Und manchmal passieren Fehler, die keiner will und überhaupt nicht aus Bösartigkeit passieren. So haltet das miteinander aus. Meine Erfahrung heute ist, dass das die Schützengraben-Erfahrungen der Ehe sind. Aus denen gehen wir stärker hervor, als wir angegangen sind. Weil wer sowas miteinander ausgehalten hat, genauso wie eine schwere Krankheit oder ähnliches, der ist stabil miteinander in seiner Beziehung. Der lässt nicht so schnell los und sucht sich was anderes und wisst ihr all das. So haltet Dinge miteinander aus. Und alles, was ihr an Krisen überwunden habt, macht euch stärker. Definitiv. Und ihr wisst ja, wir gehen immer vom Besten aus. Und das ist eine Grundannahme, die braucht ihr dafür. Weil wenn ihr negative Gründe sucht, ihr werdet immer irgendeinen Verdacht haben, irgendwas, wisst ihr, was dann das Vertrauen zerstört und dann oft auch die Ehe. Werkzeug 9. Dient beide Gott. In Matthäus 6 heißt es, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. So, darum trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und ich sage euch, eine gute Ehe wird euch zufallen. Wenn möglich, leitet beide eine Zelle in dieser Gemeinde, ist das unsere Art, zusammen zu dienen. Das ist einer der schönsten Momente, wenn wir von unseren Zellen zurückkommen. Iris hatte ihre Frauenzelle, ich meine, und wir sind zusammen und wir haben unseren Dienst gemacht, wir haben Segnungen erlebt, wir haben Zeugnisse gehört, wir durften Segen sein und dann kommen wir zusammen als Paar auf Augenhöhe, wisst ihr, was Diener Gottes, die war mit uns beiden und das ist einfach immer wieder ein Moment, den haben wir vorher so nie erlebt. So, schaut, wo könnt ihr zusammen dienen. Andere machen andere Dienste zusammen. Thomas und Eva mit der Leiterschule 1 zum Beispiel. Es gibt Dinge, da könnt ihr zusammen dienen. Das ist einfach das Schönste, was ich mir vorstellen kann als Ehepaar oder sogar als ganze Familie zusammen. Wir hatten jetzt in Bevo in Drosberg in Bayern, da war Grace mit dabei. Das war einfach eine klasse Erfahrung, so als Familie zusammen da, in einem Team zusammen zu sein. Oder nachher raus aus der Falle, Grace und Rafa sind mit dabei. Wenn ihr sowas tun könnt, tut es. Das stärkt euch als Familie. Seid zusammen. Und nehmt die Kinder mit ins Boot, nehmt sie mit rein, die gehören dazu. Seid einander der erste Jünger. Das ist ein Punkt, an dem müssen viele noch arbeiten. Ich weiß, dass das einer der schwierigsten Punkte ist, aber ich glaube auch, dass es eine der höchsten Ebenen in einer Ehe ist, die ihr erreichen könnt. Wenn ihr einander das Vertrauen habt, dass ihr einander korrigieren dürft und natürlich ermutigen und mittragen und all das, dann habt ihr einen wunderschönen Ort erreicht in der Ehe. Also das ist der Ort, wo ich am liebsten mit meiner Frau bin. Sie ist ja auch meine Pastorin, wisst ihr, sie ist nicht nur meine Frau, meine Geliebte, meine Freundin, sie ist auch meine Pastorin. In manchen Ratfragen gehe ich zu ihr. Und sie ist eine sehr weise Pastorin. Sie hat mir schon durch viele Hürden drüber geholfen. Und ich glaube, deine Frau ist gerade mal so. Die hat viel Weisheit von Gott bekommen. Und dein Mann auch, auch wenn du vielleicht manchmal mehr die Fehler siehst als die Stärken. Erlaubt ihm oder ihr doch, die Stärken auszubreiten. Und du wirst schauen, die Fehler waren weniger und die Stärken waren deutlicher. Und das macht Spaß. Hol dir Rat von dem Menschen, der dir am nächsten ist und halt's aus, wenn der, dessen negative Eigenschaften dir so plastig sind, dir etwas sagt. Und nimm das und sag, Gott, deine Stimme hat jetzt meine Frau oder mein Mann. Gott hat für mich oft die Stimme meiner Frau. Und ich glaube, Gott möchte gerne auch die Stimme deiner Frau benutzen und die Stimme deines Mannes. Denk mal drüber nach. Das ist eine Entscheidung, wie auch die Liebe selbst, einander erste Jünger zu sein. Die Gehirnforschung hat herausgefunden, dass unser Gehirn und alle Denkmuster unseres Denkens auf zwei Ebenen ausgerichtet sind. Entweder auf Furcht oder auf Liebe. Es gibt keine dritte. Alles, was du denkst, was du in deinen Gedanken produzieren kannst und erfahren kannst, ordnet sich in diese beiden großen Schubladen. Wir haben aber auch herausgefunden, dass unser Gehirn ursprünglich von klein auf für Liebe gemacht ist und Furcht lernen muss. All unsere Denkstrukturen von grundsätzlich sind auf Liebe ausgerichtet, auf Liebe und Vertrauen. Das andere, das lernen wir durch negative Erfahrungen, durch Schläge des Lebens und all das, da lernen wir oder sollen lernen, wir wollen es ja nicht wirklich, sollten es auch nicht, da kommt Furcht in unser Leben, Sorge und Angst, die Dinge, die unser Leben so beeinträchtigen können. Also entweder Sorge und Angst oder Liebe und Vertrauen beherrschen euer Leben. Jetzt könnt ihr für euch selbst antworten, was ist gerade wirklich so am Führen. Es gab mal jemand, der hat Hundekämpfe gemacht, zwar nicht in Deutschland, keine Angst, der hat einen weißen und schwarzen Hund und hat die verschieden miteinander kämpfen lassen. Und manchmal hat der weiße und manchmal hat der schwarze Hund gewonnen. Und jemand, der mehrere dieser Kämpfe beobachtet hat, fragte diesen Hundebesitzer mal, sagt, wie ist es denn? Wie beeinflusst du das? Das ist doch irgendwie manipuliert, sagt er, ja schon. Aber wie? Mal gewinnt der? Die Hunde, kannst du das doch nicht beibringen. Nein, das nicht, sagt er. Aber der Hund, den ich als letztes gefüttert habe, der gewinnt. Dem anderen gebe ich einfach einen Tag nichts. Dann ist er zu schwach und kommt nicht weiter. So, das ist gerade so in unserem eigenen Leben. Wen füttern wir? Füttern wir Angst oder füttern wir Liebe? Füttern wir Misstrauen oder Vertrauen? Und das wird bestimmen, wer bei dir gewinnt, welche Gefühle gewinnen, wo du dich richtig fühlst, obwohl es total falsch sein kann. Unser Herz ist oft ein Irrgarten. Dem kann ich nicht vertrauen. Wenn da Müll reingekippt worden ist, dann stinkt alles nach Müll. Sind Segnungen reingefüllt, dann riecht auf einmal alles gut. Wir müssen also lernen, die Furcht wieder zu verlernen. Und am besten funktioniert das, wenn wir uns bewusst machen, dass wir einen Vater im Himmel haben, der es gut mit uns meint. Ich habe herausgefunden, ich habe einen Vater. Da. Der wird immer da sein. Einige von euch sind vielleicht längst Waisen. Ihr habt schon keinen Vater und keine Mutter mehr auf diesem Planeten. Aber der Vater ist da. Insofern, ganz weise ist ein Christ nie. Der Papa ist da. Der Papa ist da. Wenn auch die natürlichen Eltern nicht mehr da sind, Papa ist da und er möchte dir Vater sein. Und zwar besser als jeder irdische Vater das überhaupt hinkriegt. Und nehmt das doch an. Ich habe euch jetzt einen kleinen Videoclip mitgebracht, um das ernste Thema ein bisschen aufzulockern. So viel Spaß mit der Air New Zealand. Ansage einer Fluggesellschaft. Also Air New Zealand, ich bin noch nicht geflogen, aber jetzt wisst ihr schon mal, wie das da abgeht. Eigentlich habe ich es euch gezeigt, wegen 5 Sekunden, die darin vorkamen. Erinnert ihr euch, als die Sauerstoffmasken angesprochen wurden? Wer zieht die zuerst an? Der Erwachsene. Und danach helfe ich meinen Kindern oder anderen Behinderten oder schwächeren Personen, die in Schwierigkeiten sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Und das soll unterstützen, was ich sagen will. Achte auf dein geistiges Leben. Es ist schön, wenn ihr viele Dinge zusammentut. Es ist schön, wenn du einen sehr geistlichen Partner hast. Aber es ist dein geistiges Leben, worum du dich kümmern musst. Du kannst dich nicht um das geistige Leben deines Ehepartners in der Weise kümmern, wie du es mit deinem eigenen tun kannst. Natürlich, du kannst ermutigen. Und sollte er oder sie dein erster Jünger sein, dann kannst du was tun. Aber naja, nicht jeder hat es. So, wenn du also deinen Ehepartner besser lieben möchtest, dann achte auf dein geistiges Leben. Und da sind wir bei den Standards. Lies deine Bibel. Hab Gebetszeiten mit Gott. Wirklich einen Austausch mit Abba Vater. Hab Zeiten, wo du dir Predigten anhörst. Verpass keinen Gottesdienst und kein Zelttreffen. Sei da, wo immer das Wort gepredigt wird. Lies geistige Literatur. Pflege das. Hol dir selbst Mentoring aktiv. Geh deinem Zellleiter so lange auf den Wecker, bis er dir Termine gibt. Und du das mitbekommst, was du brauchst, auch gerade als reiferer Christ, wenn du dich entwickeln möchtest. Du brauchst Mentoring, du brauchst jemanden, der in dein Leben reinsprechen darf. So, bereite dich auf die Öffnung deiner eigenen Zelle vor. All diese Dinge sind geistliche Elemente, die dich stärker machen. Sobald du andere Menschen leitest, wirst du weiter wachsen und wirst auch für deinen Ehepartner wesentlich attraktiver werden, weil du wirst merken, Menschen, die Verantwortung für etwas übernehmen, wachsen in dieser Verantwortung. Und vor allem, wenn sie Personalverantwortung übernehmen, in Anführungszeichen. Wenn du einen Menschen führst, wird er mit Fragen kommen, wird er mit Herausforderungen auf dein Leben kommen, die du lösen wirst, entweder alleine oder mit deinem Zellleiter oder mit dessen Zellleiter. Und du wirst Antworten finden auf Fragen, die du bisher noch gar nicht zu stellen gewagt hast, weil andere werden dich stellen. Und du wirst wachsen, du wirst reifen, du wirst mehr und mehr Erkenntnis haben und du wirst als Persönlichkeit dich entwickeln. Du weißt, dass Gott das Monopol hat auf Liebe, oder? Wenn du ihm 100% von dir hingibst, hast du Zugriff auf 100% seiner Liebe. Viele Menschen versuchen zu lieben. Und wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann weißt du genau, wie schnell du an der Grenze bist. Und wenn du Jesus nachfolgst, weißt du es auch. weil du wahrscheinlich nicht immer da bist, wo du sein solltest geistlich. Also liebst du deine Frau, versuchst alles, gibst dir 100%. Dann deine Kinder, da ist ja eigentlich schon nichts mehr da, aber du gibst trotzdem, was du hast. Dann hast du noch einen ärgerlichen Nachbar und den sollst du ja auch noch freundlich behandeln. Und spätestens da, weißt du, könnt's haken. Dein Liebestank ist einfach leer, du hast nichts mehr zu geben. Deine natürliche Liebesquantität ist verbraucht. Aber wenn du bei ihm angeschlossen bist, passiert dieses Wunder. Der Friede Gottes, die Freude Gottes ist da, abrufbar ohne Grenzen. Das heißt, du kannst deine Frau auf einmal nicht nur mit deinen alten 100% lieben, sondern mit zigtausendmal dieser Intensität. Und du hast trotzdem noch unendlich viel übrig für alle anderen. Das verstehen manche nicht. Manche sehen ja Jesus als Konkurrenz. Manche Frauen sagen, oh Mann, du folgst Jesus so nach und hast gar keine Zeit und gar keine Liebe mehr für mich. Es ist genau andersrum. Je mehr sich dein Mann oder deine Frau an Jesus hängt, desto mehr kommt für dich bei raus an Liebe. Das ist, wie es funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, läuft grundsätzlich was schief. Aber da kann man dann drüber reden. Aber er hat das Monopol. Halleluja.
Tipp Nummer 10, Werkzeug Nummer 10, lasst euch helfen. Lasst euch helfen. Die meisten Christen helfen sehr gerne anderen Leuten. Aber ganz viele haben ein Riesenproblem damit zu sagen, ich brauche Hilfe. Komm, wir sagen es mal zusammen. Ich brauche Hilfe. Nochmal. Ich brauche Hilfe. Keiner kriegt es alleine gebacken. Christsein alleine geht nicht. Und auch in der Ehe gibt es Phasen, wo du vielleicht oder wo ihr beide nicht alleine durchkommt, wo ihr Hilfe braucht. Wir haben das sehr genossen, Vorbilder zu haben, andere Ehepaare zu haben, von denen wir lernen konnten oder auch an die wir uns wenden konnten, als es bei uns mal eng und schwierig geworden ist. Was sagt die Bibel dazu? Sprüche 12, Vers 15, da sagt die Schrift, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Wenn du jemand bist, der nicht mehr auf andere hört, dann lass dich mal wachrütteln heute Morgen. Kehr um und sei offen für Hilfe. Sprüche 19, 20, gehorche dem Rat und nimm die Zurechtweisung an, damit du künftig weise bist. Wenn du das Buch Hiob gelesen hast und den Disput zwischen seinen Freunden und ihm, dann kennt ihr diese zynische Bemerkung, die Hiob macht, ja, mit euch wird die Weisheit aussterben auf Erden. Ne? Sei kein Alleswisser, immer Bescheid wissender Rechthaberischer, sondern sei jemand, der erkannt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und ich sage das mal ergänzt, es ist auch nicht gut, dass das Ehepaar allein sei. Ja. Wenn du verheiratet bist, wer ist das Ehepaar eures Vertrauens, wo ihr hingehen würdet, sobald ihr Hilfe oder Rat braucht? Und das meint nicht, dass du damit so lange wartest, bis du schon beim Rechtsanwalt warst und dich besprochen hast, wie das mit der Scheidung aussieht, sondern bitte mach es früher. Auch um des Mentoren-Ehepaars, des Seelsorger-Ehepaars zuliebe, mach es bitte früher. Es ist keine Schande, mit einem relativ neuen Auto mal in die Werkstatt zu fahren, eine Inspektion zu machen, sondern es ist weise. Und lass nicht zu, dass Stolz, und jetzt spreche ich doch mal die Männer noch mal extra an, lieber Mann, lass nicht zu, dass dein männlicher Stolz, dieses Bewusstsein, ich schaffe das, wir schaffen das alleine. Manche verbieten ihrer Frau sogar den Mund und die platzt fast vor Kummer, weil sie sich dran hält. Das finde ich, also so ein Verbot finde ich gar nicht legitim. Ich glaube gar nicht, dass ein Mann sowas aussprechen kann. Sondern vertraut euch jemandem an, einzeln und vor allen Dingen noch viel besser als Ehepaar. Sucht euch ein anderes Ehepaar. Es gibt Angebote, Eheseminare. Wir haben alle 2 Jahre ein Eheseminar. Es gibt andere Gemeinden, die machen super Sachen. Das ist egal, sucht dir Hilfe. Besucht so ein Seminar. Geht durch den TÜV, fahrt in die Werkstatt. Lasst danach gucken. Die Bibel sagt in Epheser 4, durch Jesus, durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Christen sind für die Gemeinschaft berufen, Menschen sind für Gemeinschaft berufen. Und wir sind von Gott dazu vorgesehen, einander zu helfen, einander zu ermutigen. Es ist toll, wenn du Menschen kennst, deren Kinder 5 bis 10 Jahre älter sind als deine eigenen. Dann kannst du sie fragen, wie hast du das überlebt, als sie 2 Jahre alt waren? Dieses ständige Retten vor irgendwelchen irren Anflügen von ich kann das, ich kann in die Steckdose fassen, ich kann ohne Mama auf die Straße laufen. Wie hast du das überlebt? Oder vielleicht hast du jemand, der seine Kinder schon erwachsen hat und du hast eine Herausforderung mit deinen Heranwachsenden und du sagst, okay, also als sie zu mir gesagt hat, ich hasse dich, meinst du, das könnte sie gar nicht so gemeint haben? Okay, dann habe ich neuen Mut oder was auch immer dir vor die Füße fällt. So, das sind coole Sachen, aber auch für eure Zweierbeziehung. Und es ist kein Geheimnis, es gibt einen, der ist unterwegs. Das ist der Eheschlechter. Der hat ein großes Messer in der Tasche und der hat ein Maul, das er aufreißt und viele versucht einzuschüchtern. Und er will stehlen, rauben, umbringen, vernichten. Das will er auch mit deiner Ehe. Und der Himmel ist da und hat alles bereitgestellt, dass ihr, Bernd hat es gesagt, ein Stück Himmel auf Erden habt als Ehepaar. Dass ihr einander so beschenkt, dass die Leute, die euch beobachten, mit den Ohren schlagern und sagen, wie kriegt ihr das nur hin? Wie seid ihr so glücklich miteinander geworden und vor allen Dingen seid ihr so glücklich miteinander geblieben? Es ist keine Schande, Es ist keine Schande, Schwierigkeiten zu haben. Es ist keine Schande, Herausforderungen oder auch größere Probleme zu haben. Aber es ist eine Schande und endet in vielen Fällen in einer Katastrophe, wenn man sich damit versteckt, es unter den Teppich kehrt und sich keine Hilfe sucht. Darum, lasst euch helfen. Auch wenn es ziemlich gut läuft und ihr habt eine Frage, dann fragt doch mal. Und vor allen Dingen, spätestens nach heute, macht euch zu Hause die Gedanken, Schatz, wenn bei uns was ist, zu wem würden wir eigentlich hingehen? Wo vertrauen wir beide? Vielleicht der Zellleiter und sein Ehepartner von einem oder wie auch immer. Findet eine Antwort auf diese Frage, auch wenn alles super läuft. Okay? Dankeschön, okay. Bernd.
Werkzeug 11. Bewahrt euch eine reine Sexualität. Nochmal ein Sex bei den Werkzeugen. Diesmal möchte ich anfangen mit denen, die noch gar nicht verheiratet sind. Vielleicht sitzen hier jetzt Pärchen oder du hast noch gar niemanden im Auge, der es vielleicht mal werden könnte. Ich möchte dir ein paar Hinweise geben, ein paar Tipps, mit denen du dir viel Ärger ersparst. Wir machen seit vielen Jahren, Jahrzehnten schon, Ehevorbereitungsseminare und wissen so ein bisschen, was läuft und was anklopft an Versuchungen und an Schwierigkeiten, an Herausforderungen. Grundsätzlich, bitte, bitte, kein Sex vor der Ehe. Das ist was die Bibel uns sehr, sehr rät, ja sehr empfiehlt, weil in dem Moment, wo ich das kippe, kippe ich eins von Gottes größten Geschenken aus. Heb dich auf für deinen Ehepartner. Und ich weiß, das ist nicht so einfach in einer Zeit wie dieser, wo es völlig normal ist, dass man bis zu seinem 18. Lebensjahr in der Regel schon einiges probiert hat. Heb dich auf. Und auch wenn du 30, 40 oder 50 bist, heb dich auf. Amen. Und wenn das schon Sex ist, bitte stopp es. Stopp es. Wenn du deine Unschuld schon verloren hast, hol sie dir zurück. Das ist möglich, weil das ist eine Entscheidung. Meine eigene Schwester, ich erinnere mich, wir haben uns bekehrt, meine Schwester lebte schon 3 Jahre mit ihrem heutigen Mann zusammen, in eheähnlicher Beziehung. Und sie bekehrte sich und sie entschied, sofort stopp. Ihr Mann war am Anfang nicht so, oder ihr heutiger Mann war nicht so begeistert, aber er hielt es dann mit aus. Und ich glaube, es hat nur 2 Jahre gedauert, bis sie sagte, jetzt weiß ich, das ist wirklich der Mann, mit dem ich alt werden will. Das ist wirklich der Mann von Gott. Und jetzt möchte ich heiraten und dann geht's wieder. So, das hat mich damals sehr beeindruckt. Ich dachte, wow, die hat wirklich das durchgezogen. Und man, die hat heute 9 Kinder, und der Mann ist geblieben und gute Entwicklung. Die Ehe steht fest und stabil. Und zeig mir einmal mehr, wie funktioniert es wirklich. So. Meide Pornografie und meide Selbstbefriedigung, wenn du nicht verheiratet bist. Der Verheiratete hat dir vielleicht noch hier und da mal eine Ausweichmöglichkeit, wenn er an seinen Ehepartner denkt. Aber wenn du keinen hast, lass die Sexualität wieder einschlafen. Und glaub nicht, was Dr. Sommerteam und Co. so alles für Lügen verbreiten. Sexualität schläft wieder ein, wenn sie nicht gepflegt wird. Sie wird nicht stärker, sie wird schwächer. Und sie geht ganz wieder in Ruhemodus bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Hochzeitsnacht kommt. Und du sagen kannst, und ich habe mich aufgehoben für dich, lieber Mann. Und ich, liebe Frau, habe mich für dich aufgehoben. Und wir fangen jetzt zusammen an. Ich habe nicht rumprobiert, ich habe mich nicht anderen verschenkt, sondern ich habe es aufgehoben. Das Kostbarste ist, was ich dir geben kann. Das ist übrigens ein schöner Gedanke, wenn du noch ganz jungfräulich bist, das wirklich durchzuziehen. Ich bin froh, dass meine Frau vor mir keinen anderen Mann hatte. Ich kann mit ihr durch die Fußgängerzone gehen, ohne dass irgendein anderer Typ sie vielleicht mal herzlich umarmt und dann, wenn er weggegangen ist, frage ich, wer war denn das? Ja, mit dem war ich mal zusammen. Da gibt es keinen. Verstehst du, was das für ein Geschenk ist? Stell dir das vor. Ich meine, einige haben es nicht mehr, bei einigen ist es nicht mehr möglich, aber vielleicht ist es doch noch bei dir möglich. Vielleicht hast du es noch in der Hand. Und wenn nicht, kannst du zumindest die Anzahl deutlich reduzieren, indem du heute was veränderst im Leben. Es ist ein Geschenk. Das machst du jetzt schon für eine Person, die du vielleicht noch gar nicht kennst. Und wie kostbar ist das, wenn du dann echte Hochzeitsnacht hast und nicht dieses gefakte Ding, was sich Hochzeitsnacht nennt und natürlich für die meisten Paare längst keine mehr ist. Braucht doch keiner. Wenn du einen Partner gefunden hast, dann mache mit ihm einen Ehevorbereitungskurs. In dieser Gemeinde gibt es einige Ehepaare, die den anbieten. Er kostet, glaube ich, 13 Euro für Material. Ansonsten kostet es sich deine Zeit und auch Zuverlässigkeit und Mitarbeit, diese 7 oder 8 Abende oder wie man das organisiert, miteinander durchzuhalten. Und Dinge herauszufinden über deinen Partner, die du nie in dieser rosa Brillenzeit herausfinden würdest. Um dann wirklich zu wissen, ist das der Mensch, mit dem ich alt werden will, der mir wirklich von Gott gegeben ist, oder streiche ich lieber noch mal vorher die Flügel und sage, das passt nicht, da kann ich nicht mit deiner Einstellung hierzu oder hierzu könnte ich nicht leben. Das ist gut, das vorher herauszufinden, bevor man probiert hat. Setzt euch gesunde Grenzen. Unsere wichtigsten Empfehlungen hier vorweg. Erlaubt euch nicht allein in einem Raum zu sein, wenn ihr nicht verheiratet seid. Geht nur mit Freunden zusammen aus. Schützt dieses kostbare Geschenk, das ihr in eurer Hochzeitsnacht eurem Geliebten, eurer Geliebten machen werdet. Schützt es. Denn glaubt mir, die Hormone sind sonst stärker. Wenn du dir nicht einen Schutzraum aufbaust und immer bis an die Grenze gehst, das hältst du nicht aus. Wir haben viele Paare gesehen, die es versucht haben und nicht geschafft haben. Und deswegen sagen wir, probier es doch gar nicht. Spar dir diese Schmerzen. Weil hinterher ist das Leid groß. Mann, wir wollten doch. Und jetzt guck mal, jetzt ist das passiert. Und schade. Ein zweiter Tipp ist, erlaube dir selbst keine Berührung, Worte oder Umgangsformen mit dem Mann oder der Frau, mit der du vielleicht eine Ehe vorstellen kannst, die du nicht deinem eigenen leiblichen Bruder oder Schwester geben würdest. Das ist ein ganz großer Schlüssel. Wenn du dir das vorstellst, würde ich so jetzt meine Schwester anfassen? Meine leibliche Schwester? Nee, dann lass es. Würde ich ihren Zungenkuss? Nee, dann lass es. Zungenkuss ist der Anfang von Geschlechtsverkehr. Das ist nicht irgendein kleines Nebenspiel. Das ist der Anfang. Ja, ich meine, du hast noch nie Zunge geküsst, aber wenn du es mal gemacht hast, weißt du, was ich meine. Da geht mehr los als nur mal ein Kuss. So, das sind jetzt klare Worte. Wir haben die auch längere Zeit nicht mehr gebraucht. Ich hoffe, ich habe jetzt ein paar auf die Füße getreten. Das ist meine Absicht. Weil ich weiß, dass das sonst vielleicht niemand tut. Weil ich liebe dich nämlich. Ich möchte, dass du einen Staat hast, der wirklich ein Staat ist. Und dass deine Ehe, wenn sie denn so weit ist, dass sie eine Ehe ist fürs Leben. Und nicht nur für ein paar glückliche Jahre. Und dann wieder vorbeigeht. Denn ihr wisst, wer vor der Ehe nicht warten kann, der kann auch in der Ehe nicht warten. Die meisten, muss ich so sagen, die meisten Beratungen, wenn es um Ehebrüche geht, fanden in Zeiten von Schwangerschaft statt oder von Unpässlichkeit der Frau. Da gingen die meisten Männer, die ich bisher beraten habe, fremd. Weil, klar, wer vorher nicht warten kann, der wartet dann auch nicht, wenn es mal nicht geht, wenn mal Krankheit das verhindert oder die Geburt oder nach der Geburt die Zeit oder einfach die Periode oder man fühlt sich nicht danach. Ich muss auch lernen zu warten und zu verzichten. Und die Frau kann dann auch helfen und so weiter, natürlich. Aber das ist doch noch was anderes. Für die, die schon verheiratet sind, euch sage ich, erlaube dir keinen Sex außerhalb der Ehe. Und natürlich, ich weiß, die meisten von euch, die würden sich das auch nicht erlauben. Aber andere haben es schon getan. Und die sagen würde, würde ich nie tun, und vielleicht sogar über die reden, die es mal praktisch getan haben. Leute, in der Ehe läuft so viel Sexualität außerhalb der Ehe, bei Christen. Ich weiß das. Hier. Die läuft hier. Hier läuft die ab. Da stellt sich der Mann vor, mit irgendeiner anderen attraktiven Frau zusammen zu sein bei der Selbstbefriedigung. Da schaut jemand Pornografie oder hat wilde Fantasien, die natürlich niemand weiß. Und doch weiß es jemand. Er weiß es. Und es steht zwischen dir und es steht zwischen Gott. Und es steht zwischen dir und es steht zwischen deinem Ehepartner. Glaub mir, Pornografie kommt immer ins Ehebett. Und der Partner, der da nichts von weiß, spürt es, obwohl er es nicht identifizieren kann. Es steht dazwischen. Es verhindert gesunde und gute Sexualität. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich war mal da drin. Es ist kein Spaß. Ich habe mit Pornografie zu tun gehabt. Es war ein Kampf. Aber ich sage dir, es lohnt sich, den Kampf aufzunehmen und es auszuhalten, auch wenn es Jahre dauern sollte, da richtig rauszukommen. Weil Dinge, die man über Jahre antrainiert hat, die brauchen manchmal auch ein bisschen länger, bis sie wieder austrainiert wurden. Trainier dir gute Gewohnheiten an. Da gibt es auch gute Bücher für. Eins liegt hier auf. Zwei. Mein Weg zur Heilung und Jeder Mann und die Versuchung sind zwei Bücher, die sich mit diesem Thema befassen. Für die Frau gibt es auch ein Gegenpolbuch, Jede Frau und das geheime Verlangen, weil die haben wieder andere Wege, wo die Sexualität beschmutzt sein kann. Bitte, bitte, nimm das nicht als gegeben wahr. Und nur weil du vielleicht niemanden in deiner Umgebung kennst, der es anders macht. Glaub mir, es gibt Männer, die es anders machen. Und es gibt Frauen, die es anders machen. Und es geht. Und der Sieg ist wunderschön. Und die Beziehung wird wunderschön, wenn du da konsequent bist. Alle Sünden beginnen im Herzen. Wisst ihr, was wir da reinfüllen, das kommt auch wieder raus. Und wir wissen, dass Ehebruch lange, lange vorher passiert, hier oben, wenn er denn manchmal praktisch wird. Viele Fantasien sind abgelaufen, bis es dann tatsächlich mal zu einer Situation kommt, wo Mann und Frau einfach nicht Nein sagt. Weil es ja im Kopf schon längst durchgespielt wurde. Erlaub dir diese Art Fantasien nicht länger. Tritt denen in den Hintern, entscheid dich dagegen. Erlaube dir keine Fantasien, wo nicht dein Mann und deine Frau mitspielt. Oder die einzige Rolle spielt, neben dir, meine ich, mitspielt. Und drittens, halte sexfreie Zeiten aus. Das will ich auch noch hierzu sagen. Sex ist ein sich schenken, nicht ein sich nehmen. Wenn du es nicht geschenkt bekommst, ist es nichts wert. Wenn du es dir immer einfordern musst, dann ist es Weißt du, das auch für dich ist Es stößt dich dann immer mehr sogar ab. Und dann wird das, was dir jemand Gutes tun will, sogar noch schädlich. So achte darauf, dass ihr euch hier nicht vergewaltigt. Und mach auch deinen Ehepartner bitte nicht zur Göttin oder zum Gott, der dein ganzes Problem lösen muss. Das kann er nicht und das kann sie nicht. Du bist selbst Mann oder Frau und musst lernen, diese Dinge auch zu kontrollieren. Die Hormone sind dir untergetan und nicht du den Hormonen. Deine Fantasie ist dir untertan und nicht du deiner Fantasie. Deine Entscheidungen verändern dein Leben. Was du heute entscheidest, wird morgen Auswirkungen haben. Und übermorgen noch mehr und überübermorgen noch mehr. Das ist die Wahrheit. Wenn du dabei bleibst, denk dir, das richtige Tun in Beständigkeit wird immer eine Ernte mit sich bringen. Immer. Ich kann dir nicht genau sagen, wann die Ernte kommt, aber sie kommt, sagt Galater 6, Vers 9 und 10. Als Mann sollte es dein höchstes Ziel sein, deine Frau glücklich zu machen und auch umgekehrt. Wenn denn beide diese Haltung haben und dann wieder die Liebessprachen dazukommen, wie schön wird eine Ehe sein? Ich möchte euch so viel Mut machen. Der Anfang ist getan. Geht den nächsten Schritt.
Vorhin in der Lobpreiszeit, jetzt kommen wir zum Punkt 12, um 12 Uhr vom 12. So ganz knackig kurz. Hatte ich so den Gedanken, dass vielleicht Ehepaare, Ehepartner da sind, die kurz davor sind aufzugeben, die Flinte ins Korn werfen. Und ich glaube, dass Gott dich ermutigen möchte, das nicht zu tun, sondern festzuhalten und Gott zu vertrauen, dass er, bitte verzeiht mir in dem Zusammenhang den Ausdruck, auch aus dem Mist, der vielleicht gerade noch ist, Dünger machen kann für etwas Neues, was er schenken möchte, was heranwachsen kann. Und wir haben das Vorrecht gehabt zu sehen, wie Gott Ehen verwandelt hat, wo tiefe Vertrauensbrüche passiert sind, wo große Gräben waren. Und wenn beide wollen und wenn jeder an sich, mach mal so, an sich arbeitet, dann funktioniert das. Dann ist alles möglich und dann ist die Beziehung nach der Katastrophe schöner als vor der Katastrophe oder als vor der Krise. Das macht unser Gott, wenn beide sich darauf einlassen. Und vielleicht ist Punkt 12, habt gemeinsame Ziele, dein, euer Ziel, einfach nur das, wir halten fest. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Wir halten fest, wir geben nicht auf. Wir suchen uns Hilfe und wir gehen den Weg. Gemeinsam, setzt euch gemeinsame Ziele, entscheidet wichtige Dinge zusammen. Habt schriftliche Ziele für euer Leben, eure Ehe, euren Dienst. Habt gemeinsame Wünsche, gemeinsame Träume. Und schaut, wie können wir die realisieren? Was muss passieren, damit wir unsere Weltreise irgendwann zusammen machen? Oder damit wir Kinder großziehen, die Jesus mehr lieben als irgendwas sonst? Die besser starten, als wir gestartet sind? Was auch immer eure Träume sind. Achtet aufeinander. Schenkt euch, wir nennen das gerne Ich-Zeiten. Zeiten für dich. Als die Kinder kleiner waren, habe ich das manchmal gebraucht, weil ich dachte, ich kriegst sonst irgendwie so einen Koller. Ist ja zu Hause so. Als Mutter wurde dann immer nur Mama und dann gehst du irgendwo raus und du hast deine Kinder gar nicht dabei und da kommt eine Mama und da heult einer, du bist ständig nur am Gucken, bis du dann mal realisierst, okay, ich bin ja gar nicht dran. Ich kann die Motoren wieder runterfahren. So. Und hey, man braucht das, ihr Frauen, oder? Und auch die Männer brauchen es vielleicht mal, einfach losziehen zu können, den Rücken freigehalten zu bekommen von uns Frauen. Achtet aufeinander, seid einander Ratgeber. Und wisst ihr, Gott hat einen Plan für euch als Ehepaar. Der Teufel hat auch einen, wie der aussieht, das wissen wir, kaputt machen. Trennen und einzeln kaputt machen. Aber Gott hat einen wundervollen Plan. Und zwar nicht nur für dich alleine, sondern für dich mit deinem Ehepartner. Darum ist es so wichtig, dass du im Herrn heiratest, wenn du Christ bist. Dass du jemanden dir suchst, der Christ ist. Und der nicht nur gerade so Christ ist, versteht ihr, sondern der wirklich, wirklich Gott liebt. Weil sonst wird der Plan, den Gott für dein Leben hat, wahrscheinlich nie zustande kommen. Weil dein Ehepartner muss mitziehen, ganz. Ihr seid eine Einheit, ihr seid eine neue Eheperson. Ein zusammengebautes Ding, das nur zusammenlaufen kann und soll. Darum findet das heraus, schreibt euch die Sachen auf, stellt Gott Fragen im Gebet. Man kann Gott Fragen stellen und er antwortet. Ist das cool oder ist das cool? Amen, wir haben den Heiligen Geist. Und sucht Gott. Wartet nicht, bis irgendjemand auf der Konferenz XY mit dem prophetischen Wort mit Goldschnitt auf euch zugeflogen kommt. Ihr könnt Gott selber suchen. Und wenn dann ein prophetisches Wort kommt, dann ist es eine Bestätigung. Aber es ist nicht wirklich so das ganz Neue. In dir drin weißt du schon, das riecht nach Jesus, das ist er, das kommt von ihm, das ist für uns als Ehepaar. Übernehmt bewusst die Verantwortung für den Kurs eures Eheschiffes und lasst euch nicht von den Wellen treiben. Denn dafür, lieber Mann und liebe Frau, wirst du auch eines Tages Rechenschaft geben. Weil das, was in einer Einheit steckt, die ein Ehepaar hat, Mann und Frau, die gegen den Strom dieser Welt schwimmen, die sagen, ich liebe dich nach 24 Jahren viel mehr als damals. Du bist heute viel süßer als damals. Und überhaupt. Ja. Hey, das macht doch Leute nachdenklich. Vielleicht nachdenklicher als dein Straßeneinsatz mit 10 Plakaten oder so. Ja. Lass uns Ehepaare sein, die gegen den Strom schwimmen, die Gottes herrlichen Plan erfüllen. Lass dich nicht entmutigen, sondern erkenne, dass Gott aus Trümmern neue Städte bauen kann. Steht im Jesaja, Gott baut aus den Trümmern der vergangenen Zeit neue Städte. Hast du Trümmer, hast du Rohstoff. Siehst doch mal so. Okay? Amen. Du fasst zusammen, steht hier.
Fasse zusammen. Liebe richtig, lebt in der biblischen Ordnung, dient beide Gott, lasst euch helfen, bewahrt euch eine reine Sexualität und habt gemeinsame Ziele. Diese 12 Werkzeuge sind das Beste, was wir in über 20 Jahren Beratung in dem Bereich zusammengetragen haben und was wir in unserem eigenen Leben leben. Das könnt ihr beobachten, könnt ihr ankratzen, das ist echt, das stimmt, das funktioniert. Und wir glauben, dass es sich um Prinzipien handelt, die universal gültig sind, die in jeder Kultur, in jeder Generation immer wieder neu greifen. Wenn ich diese Dinge achte, dann tue ich mir das Beste als Ehepaar, was ich mir tun kann. So, ich möchte euch sehr, sehr ermutigen, euch als Hausaufgabe so zwei Dinge rauszusuchen, von beiden Teilen vielleicht, aber zwei Dinge, nicht zu viel. Zwei, wo ihr sagen würdet, wenn ich ein Brett, ein Fass mit 12 Brettern hätte und zwei von diesen Brettern wären kürzer als die anderen, bis dahin würde das Wasser oder der Wein nur hineinpassen, stimmt's? Was wären diese beiden kürzesten Bretter in unserer Ehe oder, wenn wir noch nicht verheiratet sind, in unserem Leben? Wo sollte ich jetzt erhöhen? Wo sollte ich an dem Brett arbeiten? Nehmt euch die zwei kürzesten vor. Nehmt euch doch die nächsten zwei, drei Wochen als Ehepaar in euren Eheabenden, die ihr sicher alle jetzt habt, Zeit, darüber zu reden. Sagen, okay, wie kann ich daran arbeiten? Was können wir ändern? Wie kriege ich das oder kriegen wir das unter die Füße? Das ist die Hausaufgabe für jeden, der das möchte.
Ja. Lass uns doch miteinander stehen, bitte. So, wenn du kannst, steh auf. Und lass uns vor Gott kommen. Damals, als wir geheiratet haben, hat der Prediger, der uns getraut hat, gesagt, es gibt drei Buchstaben im Wort Ehe. Die zwei E's, das sind die Ehepartner, und das H in der Mitte, das ist der Herr. Und ohne ihn ist es anstrengend und in vielen Fällen unmöglich, miteinander glücklich alt zu werden. Und wenn wir diese Liebesquelle kennen, dann sind wir gesegnet. Und ich möchte einfach anbieten, heute Morgen, wenn du Jesus noch nie bewusst dein Leben gegeben hast, du ganz persönlich, und du noch nie zu Gott gesagt hast, vergib mir meine Schuld. Es gibt Dinge in meinem Leben, auf die bin ich nicht stolz. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe nicht nach der Bibel gelebt. Ich habe gelogen. Ich habe Dinge gemacht, die nicht okay waren. Und ich möchte diesen ganzen Ballast jetzt Gott abgeben. Weil Gott hat gesagt, dass er für unsere Sünde bezahlt hat durch den Tod Jesu am Kreuz. Und wenn du das entscheiden möchtest heute Morgen, weil auch Bekehrung ist eine Entscheidung, nachdem wir die Wahrheit gehört und erkannt haben, wer Gott ist und was er uns anbietet, dass wir versöhnt leben können mit ihm, dass wir seine Kinder sein dürfen, dann können wir entscheiden, Ja zu sagen zu seinem Angebot. Und wer das möchte oder wer das gerne mit mir wiederholt als Unterstützung, der spricht mir bitte folgendes Gebet nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass dein Blut für mich geflossen ist. Und du die Rechnung für meine Sünden bezahlt hast. Ich bitte dich heute, vergib mir meine Lebensschuld und reinige mich. Ich will dir gehören und dir folgen mein Leben lang. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in die Ewigkeit. Danke, dass ich dein Kind sein darf, Vater Gott. Amen. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach drei Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen. die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.